herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Sozialrecht. In den kommenden Folgen soll es darum gehen, den Fachbereich und auch den Studiengang Sozialrecht ein bisschen besser kennenzulernen. Und damit verbunden natürlich auch die Menschen, die das Studium hier am Fachbereich der Sozial- und Kulturwissenschaften erst möglich machen. Ja, in der heutigen Folge geht es deshalb darum, herauszufinden, wie der Studiengang Sozialrecht überhaupt an die Hochschule Fulda kam. Und genau dazu befinde ich mich im Büro unseres Studiendekans, Herrn Professor Dr. Schrader. Guten Tag, Herr Schrader. Ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier Teil dieses Podcasts zu werden. Könnten Sie sich zu Beginn bitte einmal kurz vorstellen?
Ja, mein Name ist Christian Schrader. Ich bin Jurist, der, bevor er hier an die Hochschule Fulda kam, in der Umweltverwaltung gearbeitet hat. Und insofern war mein Schwerpunkt und ist es immer noch das Umweltrecht. Aber ich lehre hier an der Hochschule seit 1994 jetzt auch Recht in technischen Fachbereichen wie Informatik und Elektrotechnik. Bin bei Wirtschaftsrecht dabei, bei Ökotrophologie mache ich Lebensmittelrecht und bei uns natürlich dann auch das Sozialrecht und das Europarecht.
Sie hatten eben kurz erwähnt, dass Sie ja jetzt schon eine ganze Zeit lang hier am Fachbereich sind. Und darüber hinaus haben Sie ja auch maßgeblich dazu beigetragen, ja im Jahre 2002 hier den Studiengang Sozialrecht an die Hochschule Fulda zu bringen. Und daran schließt sich auch meine nächste Frage an. Ja, wie kam es denn dazu und was waren Ihre Beweggründe, einen Studiengang für das Sozialrecht zu schaffen? Einen Studiengang, der ja so auch einzigartig in Deutschland ist.
Als ich selber studierte, ging das nur an den Unis und nur, indem man zwei Staatsexamen machen musste, dieses gefürchtete Staatsexamen. Ja. Das begann aber schon in den 1990er Jahren zu bröckeln, weil die ersten Fachhochschulen damals Wirtschaftsrecht anboten als eigenständigen Studiengang. Man hatte damals erkannt, dass in Wirtschaftsunternehmen eben auch ein Bedarf war an Juristinnen und Juristen, die dort dann die Belange dieser Unternehmen wahrnehmen mussten und nicht dafür unbedingt Rechtsanwälte sein brauchten. Bei uns traf das damit zusammen, dass sich an diesem Fachbereich erst Anfang dieses Jahrhunderts die ersten eigenen Studiengänge einstellten. Das war der Studiengang ICEOS, der Master. Und dann kam eben hinzu, dass wir auch einen Bachelor-Studiengang anbieten wollten. Und insofern lag es in der Luft, dass eben dieses Juristenmonopol der Universitäten schon an anderer Stelle gebrochen war und dass wir aber nicht auf Wirtschaftsrecht gehen wollten. Denn hier bei unserem Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften hatten wir unter anderem Politologinnen und Soziologinnen und Geschichtswissenschaftler und anderes. Also wir hatten die sozialwissenschaftliche Palette da und mich als Juristen. Und so war die Frage, ob man, wenn wir jetzt uns in neue Bereiche hineinbegeben und neue Studiengänge aufbauen, dann etwas machen, was innovativ und kreativ und was es so noch nicht gab. Und dann sind wir eben nicht auf Wirtschaftsrecht gegangen, sondern auf Sozialrecht, weil wir diese Kombination von guter sozialwissenschaftlicher Verständnis und Beratung auch zusammen mit Jura als eine der wichtigen Qualifikationen erachteten, die man braucht, um gegenüber Menschen, die etwa soziale Probleme haben, dann auch deren soziale Rechte rüberbringen zu können. Das wollten wir aufbauen. Und insofern kam hier eben etwas gut zusammen und wir hatten dann die Möglichkeit, auch durch eine Förderung, die wir eingeworben hatten beim Wissenschaftsministerium, zusätzliche juristische Professuren an Land zu ziehen. Die haben wir jetzt so gut besetzt, dass ich selber gar nicht so sehr das engere Sozialrecht lehren muss. Dafür haben wir die Spezialistinnen berufen und konnten damit jetzt also unsere Kompetenz einerseits in den Sozialwissenschaften, aber dann auch im Sozialrecht zu einem wirklich einzigartigen Angebot kombinieren. Der Gedanke war auch, dass es das eben noch nicht gab. Was uns eben erstaunte, als wir es damals recherchierten, weil der Sozialbereich ist, wenn man es so sieht, der Bereich mit den meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Deutschland. Das ist der größte Etat auf Bundesebene, noch vor anderen Etats. Also es sind sehr viele Menschen, es ist sehr viel Geld. Es betrifft jede Person in Deutschland. Man denke nur an die Krankenversicherung, die man haben muss. Und daher ist es ein sehr, sehr großer Bereich, in dem eben gute Leute gebraucht werden. Und das macht sich insofern bemerkbar, dass unsere Absolventinnen und Absolventen gut unterkommen. Zum einen bei Sozialbehörden, Das sind so Landkreis, große Städte, aber auch Krankenkassen, Rentenversicherungen. Da gibt es eine wirklich große Palette. Daneben gibt es aber die sogenannten freien Wohlfahrtsverbände. Das sind Verbände, die seit langer Zeit existieren und sich dem Sozialen verbunden haben. Also wie die Caritas, die Diakonie, der Paritätische Wohlfahrtsverband. Und die sind auch bundesweit vertreten, sodass unsere Absolventinnen und Absolventen zum einen dort in die Kreisverbände hineingehen können und Beratung vor Ort machen können, aber auch in die Landesgeschäftsstellen oder auch Bundesgeschäftsstellen gehen und dort dann ihren Sachverstand einbringen. Letztlich gibt es aber auch einige Absolventinnen und Absolventen, die sind in die Unternehmen gegangen, wo große Unternehmen zum Beispiel Arbeits- und Sozialrecht auch benötigen im Bereich des Personals oder haben sich selbstständig gemacht. Einige aber, und das ist auch schön so, sind eben nicht direkt in den Beruf gegangen, sondern mit diesem Abschluss des Sozial-LLM heißt das Ding, also eines Bachelor-Abschlusses in Recht, kann man dann auch weitergehende Studiengänge machen. Das ist zum einen ein Masterstudiengang. Das können die meisten machen, das in Zusammenarbeit mit unserem Partner an der Universität Kassel. Aber einige gehen auch in ganz andere Richtungen. Oder man kann dann nach dem Master sogar auch noch zur Promotion gehen, sodass jetzt die ersten unserer Absolventinnen und Absolventen inzwischen einen Doktor erworben haben und jetzt auf dem Sprung sind, vielleicht irgendwann sogar hier mal wieder Professor zu werden.
Das ist ja wirklich schön, dass das jetzt alles so gut angelaufen ist. Aktuell sind Sie Studiendekan hier am Fachbereich der Sozial- und Kulturwissenschaften. Könnten Sie kurz erklären, was ein Studiendekan ist und welche Aufgaben Sie hier am Fachbereich haben?
Ich kümmere mich darum, dass die Lehre gut verläuft. Das meint nicht die einzelne Lehrveranstaltung und die einzelne Prüfung, das machen die jeweiligen Personen. Mein Job ist es, die Lehre insgesamt zu organisieren. Was bedeutet das? Man darf als Hochschule heutzutage nicht mehr einfach so einen Studiengang anbieten. Man muss den extern akkreditieren, also zulassen. Und dafür muss dann ein kompliziertes Verfahren mit einer Agentur durchlaufen werden, was ich betreut habe. Immer wenn wir unsere Prüfungsordnung mal wieder an neue Erfordernisse anpassen und wir versuchen immer sehr aktuell zu sein, dann muss diese Prüfungsordnung durch verschiedene Gremien in der Hochschule, wo ich sie dann betreue und vorstelle und weiterbringe. Sodass mein Job ist, den Studiengang insgesamt so zu organisieren, dass nachher jeder Einzelne weiß, was er zu tun hat und dafür alles gesorgt ist. Also wir müssen entsprechend Mittel haben, wir müssen Personal haben, wir sorgen für Betreuung und das alles zusammen macht dann den Studiendekan aus.
Das ist ja super. Und gibt es darüber hinaus auch Probleme, mit denen sich die Studierenden direkt an Sie wenden können?
Ja, wenn Sie der Ansicht sind, dass also beispielsweise die Organisation nicht so gut hingehauen hat, weil man zu spät Informationen bekommen hat. Das kann mal passieren. Wir stecken jetzt im zweiten Corona-Semester und da sind noch nicht alle Abläufe so, wie man sich das ideal vorstellt. Und dann müssen wir immer wieder nachjustieren. Und wenn es da so wäre, dass beispielsweise eine Person nicht genügend Material auf den Lehrplatz zur Verfügung gestellt hat, dann kommen die Studierenden oder auch die Fachschaft zu mir und wir bereden, wie das verbessert werden kann.
Das stimmt. Damit haben wir auf jeden Fall im letzten Semester gute Erfahrungen gemacht. Ja, Sie haben es eben ja schon kurz angesprochen. Sie haben jetzt auch schon ein Online-Semester hinter sich. Was sind aus Ihrer Sicht vielleicht Probleme, aber auch Chancen, die sich aus dieser virtuellen Lehre ergeben?
Es gibt durchaus Chancen. Also wir haben hier am Fachbereich uns immer auf die Lehre in Präsenz festgelegt. Das heißt, es waren relativ wenige Personen und Elemente, wo wir von vornherein schon digitale Elemente eingebaut hatten. Ja, wir haben auch immer natürlich PowerPoint-Präsentationen gehabt. Das meine ich nicht damit. Aber darüber hinaus jetzt mal Lehrformate, in denen man Videos einbindet, in denen in einer Weise mit den die Studierenden auf ihre Inhalte vorbereitet werden, die nicht nur heißen, da vorne steht einer und erzählt, wie es geht, ja, sondern dass da über die digitalen Möglichkeiten eine ganz große Bandbreite eröffnet ist. Das können wir jetzt nachholen. Es war allerdings ein gezwungenes Nachholen. Ich weiß es noch, es war der 11. März, wo es dann hieß, es geht gar nichts mehr in realer Präsenzlehre, also in der klassischen Lehre im Hörsaal, sondern wir müssen von jetzt auf gleich alles in der digitalen freien Form machen. Und das stellte sich dann eben durchaus als Problem auch heraus, weil dann musste alles erstmal organisiert werden. Wir hatten zum Beispiel kein Videokonferenzsystem. Die meisten kennen Zoom heutzutage. So etwas mussten wir erstmal organisieren. Ja, welches System nehmen wir? Man braucht Schulungen darin. Wir mussten uns damit befassen, was diese Lehrformen angeht. All das musste aufgebaut werden. Und da hoffen wir, dass wir jetzt im zweiten Semester, also im Wintersemester diesen Jahres, so gut aufgestellt sind, dass man nicht mehr eben bei Null beginnt, sondern dass man da dann mit den Erfahrungen auch eine bereits wesentlich verbesserte Online-Lehre machen kann.
Ja, auch ich habe eigentlich viel bessere Erfahrungen mit der digitalen Lehre und dem Online-Semester gemacht, als ich es eigentlich erwartet hatte. Von daher, ja, bin ich ja ganz zuversichtlich, wenn Sie jetzt sagen, dass das alles nochmal verbessert werden soll, dann kann es ja nur gut werden. Ja, zum Abschluss, haben Sie vielleicht Tipps, die Sie den Studierenden und auch jetzt den Erstsemestern natürlich mit auf den Weg geben können?
Ja, mein Tipp, meine Bitte ist zunächst mal, kommen Sie nach Fulda. Ja, es ist ja in diesem Wintersemester nicht zwingend notwendig, weil wir die allermeisten Sachen in digitaler Form machen. Wir versuchen aber auch ein paar wenige Präsenzmöglichkeiten zu schaffen, dass Sie mal an der Hochschule reinschnuppern können. Und das macht das Studium aus. Ja, es ist eine ganz neue Lebenssituation, wo Sie Ihre bisherigen Erfahrungen mal hinter sich lassen und ganz neu einsteigen in ein neues Leben. Man geht in eine andere Stadt eventuell, man muss sich um alles Mögliche organisieren und dieses ist eigentlich, was das Studium auch mit ausmacht. Beim eigentlichen Studium ist es so, dass sich nach unserer Erfahrung, auch nach meiner persönlichen Erfahrung, man ein Studium nur richtig gut angeht, wenn man mit anderen zusammen es tut. Also nicht versuchen, es sozusagen sich da allein als Einzelgänger durchzubeißen, sondern obwohl es jetzt vielleicht auch schwierig ist, in so einem digitalen Semester sich zu sagen, ich tue mich mit anderen zusammen, ich bilde von vornherein eine Gruppe, in der wir uns nicht nur austauschen, was Fulda so zu bieten hat oder wo in der Hochschule dies und jenes ist, sondern wo man sich dann austauschen kann, wie kann ich in der Mensa mein Essen bekommen, aber auch in der Bibliothek das geeignete Buch finden oder die geeigneten digitalen Materialien, die wir dort auch in der Bibliothek haben. Dafür muss man mit anderen sich unterhalten. Und dann setzt sich das fort, dass sie eine eingespielte Arbeitsgruppe haben, wenn es dann ab dem Ende des ersten Semesters in die Prüfungen geht, weil man dann jemanden hat, mit dem man sich bereden kann. Wenn man mal einen Durchhänger hat, und das ist ganz normal, dass dieser Durchhänger kommen wird, dann kann man mit anderen darüber reden, warum plötzlich so ein Durchhänger da ist und warum diese Klippe, vor der man hängt, vielleicht bei einer Hausarbeit doch umschifft werden kann. Also das wäre meine große Bitte. Kommen Sie nach Fulda und dann organisieren Sie sich mit anderen und damit ist dann in aller Regel auch Ihr Studienerfolg schon halb im Kasten.
Ja, vielen Dank, Herr Schrader, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute hier mit im Podcast zu sein. Vielen Dank.
Gerne.
Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Sozialrecht. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann hört auch gerne in die kommende Folge mit unserem Studiengangsleiter, Herrn Professor Dr. Kokomor, rein. Bis dahin, auf Wiederhören.
Tschüss. Thank you.